Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Am Wochenende hat es wieder Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen gegeben, unter anderem in Stuttgart und in Dortmund. Dort war die Stimmung weniger aufgeheizt als eine Woche vorher in Berlin, wo auch Journalistinnen und Journalisten ins Visier von Demonstranten geraten sind, wie etwa Dunja Hayali, die darüber später im ZDF berichtete.
Die Wut richtet sich mehr und mehr gegen mein Team und mich. Kurze Zeit später wird die Situation für uns zu bedrohlich. Wir brechen den TV-Dreh ab.
Kein Einzelfall, sagt die Journalistengewerkschaft DJU. Sie wirft der Polizei vor, Journalisten nicht ausreichend geschützt zu haben. Schon direkt nach der Demo wollten wir darüber mit der Berliner Polizei sprechen. Heute hat es geklappt. Und apropos Corona, im Iran hat die Regierung eine Zeitung geschlossen, weil darin die offiziellen Corona-Zahlen im Land angezweifelt wurden. Sprechen wir auch drüber in Medias Res. Mittlerweile ist es 10 Tage her, dass in Berlin gegen Maßnahmen demonstriert wurde, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Die Veranstalter haben die Demonstration Tag der Freiheit genannt. Aber von Freiheit haben dort einige, nicht alle Journalisten, wenig bemerkt. Sie konnten sich nicht durchgehend frei und gefahrlos durch die Menge bewegen, beklagt die Gewerkschaft DJU. Sie spricht davon, dass mindestens 10 Journalisten und 4 Fernsehteams belästigt und angegriffen worden seien. Auch der Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler beschwert sich.
Was mich tatsächlich auch wirklich wütend gemacht hat, war, dass ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr sicher gefühlt habe. Und das lag vor allem auch an der Abwesenheit der Berliner Polizei, die meiner Meinung nach das Demonstrationsgeschehen am Samstag unterschätzt hat. Es waren einfach zu wenige Polizisten vor Ort.
Die Demo ist 10 Tage her. Heute hatte der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz, Zeit für ein Interview. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, wieso haben Sie die betroffenen Journalisten nicht geschützt?
Dazu müssten wir natürlich wissen, wo welches Medium oder wo welcher Journalist, welche Journalistin dann auch sich in gefährdende Situationen begibt. Das können wir natürlich nicht absehen. Wir können nicht Personenschutz für jede Journalistin und jede Journalistin abstellen. Sehr wohl sind wir darauf bedacht, die Pressefreiheit dort zu gewährleisten, wo immer wir es können und auch dort, wo wir entsprechende Verstöße feststellen, unmittelbar einzuschreiten.
Aber warum können Sie die Journalisten denn nicht begleiten oder in der Nähe sein?
Na, zum einen wendet sich kein Journalist an uns oder keine Journalistin. Das hat einfach damit zu tun, dass die sich natürlich jeweils auch in die Situation begeben, die sie dann auch entsprechend filmen wollen oder sehen wollen. Und es gibt auch viele, viele andere Journalistinnen und Journalisten, die mir wiederum mitgeteilt haben, dass sie gar keine Probleme hatten. Und ich bin natürlich auch ein bisschen verwundert, wenn sowas in der Form Nachgang aufbereitet wird, muss ich sagen, weil gerade an dem Tag, müsste ich jetzt überschlagen, aber habe ich deutlich mehr als 100 Medienkontakte gehabt und angesprochen wurde ich nicht einmal. Also davon jetzt unabhängig ist es natürlich problematisch, dass wir, oder schlichtweg und ergreifend können wir nicht an jeder Stelle überall sein. Dann müssten wir Personenschutz gewährleisten. Ein Personenschutz ist in der Form natürlich nicht für jede Journalistin und jeden Journalisten möglich.
Am Freitag hat die Berliner Polizei eine Szenekneipe in Neukölln geräumt. Auch da fühlten sich Journalisten von der Polizei behindert. Danach haben sie als Pressesprecher der Polizei eine weitere Sensibilisierung der Beamten angekündigt. Aber es werden ja schon seit Jahren Journalisten auf Demos beschimpft, belästigt und angegriffen. Wie viele Jahre brauchen Sie denn für diese Sensibilisierung?
Die grundsätzliche Sensibilisierung oder die Sensibilität ist gegeben. Das, worum es in der Situation ging und mir auch tatsächlich bekannt gegeben wurde, war, dass eine Journalistin nicht durchgekommen ist, weil man ihren Presseausweis sehen wollte, weil man sie weiter überprüfen wollte. Das war wohl die Aussage, die da im Raum stand. Und als ich dann mit dem Herrn von der DJU angekommen bin, dort, wo es dieses Problem gegeben haben soll, war diese Person nicht mehr da, sodass wir zu der Pressesammelstelle gegangen sind, wo sich diese Journalistin befunden hat, die letzten Endes genauso wie alle anderen dort ihrer Berichterstattung nachkommen konnten, in einem sogar gesicherten Bereich, extra für Journalistinnen und Journalisten. Und das, was die Journalistin mir da mitgeteilt hat, war, dass es da tatsächlich Probleme bei dem Durchlass gab. Alle anderen, die sich dort befunden haben, hatten jedoch keine Probleme geäußert.
Aber dass Sie als Pressesprecher dann da reingehen und sagen, das ist wichtig, Kollegen, macht das mal, ist ja die eine Sache. Aber Sie können ja nicht überall sein und eigentlich muss ja jeder Polizist vor Ort wissen, welche Rechte die Presse hat.
Definitiv. Und da gebe ich Ihnen auch völlig recht, das muss so sein. Es gibt aber auch die Verhaltensgrundsätze in Presse, Rundfunk und Polizei, die man in gegenseitigem Einvernehmen mal formuliert hat. Und da steht auch ganz klar drin, dass polizeiliche Maßnahmen genauso für Pressevertreterinnen und Pressevertreter gelten, also sowas wie Absperrmaßnahmen, Räummaßnahmen. Es sei denn, es lassen sich entsprechende Ausnahmen zulassen. Und genau das ist der Punkt. Das machen wir auch stets. Wir tragen dafür Sorge, dass entsprechende Ausnahmen möglich sind, dass sie an Tatorte ran können, also wenn es denn möglich ist, dass sie an zum Beispiel das Syndikat, also das geräumte Objekt, herantreten können. All das organisieren wir und gewährleisten darüber hinaus dann zusätzlich auch noch in gerade solchen Situationen die Sicherheit. Sie dürfen nicht vergessen, wir müssen natürlich auch immer in Abwägung bringen, wie dicht können wir sie ranlassen, wie gefährlich wird es eventuell für sie, wenn wir da jetzt unsere Maßnahmen treffen und wir lassen sie direkt vors Objekt mit dran und da werden Steine geworfen und sie werden getroffen. Liegt das in unserer Verantwortung und die müssen wir natürlich wahrnehmen. Das zählt eben auch mit dazu, ihre Pressefreiheit zu gewährleisten und ihre Sicherheit.
Womit müssen Journalisten denn bei den nächsten Demos rechnen? Welche Unterstützung bekommen sie von der Polizei Berlin?
Wir berücksichtigen natürlich gerade diese Situation, wie sie sich entwickelt, dass es gefühlt mehr Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten gibt. Ich sage bewusst gefühlt, weil es jetzt meine Wahrnehmung ist. Mit Zahlen kann ich es jetzt aktuell noch nicht belegen. Aber wenn man mich jetzt fragt, wäre das tatsächlich so, dass es gehäuft entsprechende Übergriffe gibt. Das berücksichtigen wir natürlich in unseren Einsatzkonzepten. Worum wir aber wirklich bitten ist, wenn Sie sich in Gefahrensituationen begeben, sind Sie natürlich auch in gewisser Weise verantwortlich. Und Sie können nicht sagen, im Nachgang sagen, ja, die Polizei war nicht da, wenn Sie sich irgendwo in eine Gefahrensituation
begeben. Aber was ist denn eine Gefahrensituation? Die Berichterstattung selbst ist doch nicht die Gefahrensituation.
Nein, um Himmels Willen, ich rede nicht von dieser Berichterstattung selbst. Ich habe zum Beispiel mit dem einen oder der anderen Journalistin gesprochen, die auch an dieser Versammlung am 1.8., weil es jetzt diese geht, unterwegs war und die keinerlei Probleme damit hatte, dann durchzulaufen und ihrer Berichterstattung nachzukommen. Also es scheint entsprechende Situationen gegeben zu haben, die kann ich persönlich nicht einschätzen. Ich war nicht dabei in der jeweiligen Situation, die gefahrenträchtig wurde, die dazu geführt haben. Aber wichtig ist, dass wir dann halt auch wissen, wo sie sind, weil wir können nur ihre Sicherheit gewährleisten oder wir können es nur in unserem Konzept berücksichtigen, wenn wir auch wissen, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt an der und der Stelle rein, wir begeben uns jetzt da und da eventuell in eine heikle Situation.
Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen wenden sich künftig an Sie und sagen, ich möchte über diese Demo berichten, ich möchte, dass Sie sich bitte in der Nähe aufhalten, falls was passiert. Das wäre okay für Sie.
Na, das stellt uns vor das Problem, dass wir die Sicherheit jeder Einzelnen, das ist das, was ich anfänglich gesagt hatte, dass wir nicht Personenschutz für die jeweiligen Personen gewährleisten können, sondern jede und jeder muss halt für sich selber entscheiden, okay, wird das eine gefahrenträchtige Situation? Ist hier Polizei in der Nähe, die eventuell einschreiten kann? Das definitiv.
Das ist ja sozusagen das, wo Journalisten sich an Sie wenden sollen. Aber bedeutet das, dass Sie zum Beispiel mehr Polizei hinschicken, damit die sich eben nicht nur um die Demo an sich kümmern, sondern auch um die Journalisten?
Ja, definitiv werden wir natürlich, hatte ich ja bereits gesagt, dass wir das in unserem Konzept berücksichtigen werden, dass es diese Übergriffe gehäuft gibt. Und dass wir da ganz klar ein Auge drauf haben. Wir können es aber nicht flächendeckend machen. Schauen Sie sich an, wie viele in Ihrem Berufsstand tätig sind. Schauen Sie sich an, wie viele Polizistinnen und Polizisten tätig sind. Und da wird es tatsächlich dann irgendwann problematisch, es einfach von der Masse her zu gewährleisten. Sodass wir natürlich auch unter präventiven Gesichtspunkten daran appellieren müssen, ein entsprechendes Fingerspitzengefühl für Situationen zu haben.
Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, in die Journalisten nicht reingehen können. Da würden Sie abraten.
Nein, ich würde sagen, es ist wichtig, die Pressefreiheit auch auszuüben. Es muss aber auch in der Verantwortung jeder Einzelnen und jeder Einzelnen liegen, zu sehen, begebe ich mich in eine Gefahrensituation. Das heißt, es geht natürlich auch darum, dass man entsprechende Gefahrensituationen erfasst und nicht sagt, okay, ich begebe mich jetzt bewusst und gewollt in eine Gefahrensituation und die Polizei muss, egal wo sie jetzt gerade ist, dafür dann am Ende gerade stehen. In der Form funktioniert das natürlich nicht. Was wir aber sehr wohl machen, ist die Sicherheit von Menschen gewährleisten, da wo wir es immer können.
Von der Berliner Demo gegen Anti-Corona-Maßnahmen vor über einer Woche konnten Journalisten nicht frei berichten. Die Polizei habe ihre Rechte nicht durchgesetzt, beklagen sie und die Gewerkschaft DJU. Darauf hat geantwortet der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz. Verlässliche Zahlen zur Corona-Pandemie haben wir kaum. Niemand weiß, wie viele Menschen sich weltweit mit dem Virus infiziert haben. Wir wissen nur, wie viele positiv getestet wurden. Und auch das ist vor allem in Diktaturen und Autokratien unsicher. Im Iran hat ein Epidemiologe in der Tageszeitung Jahan Sanat jetzt die offiziellen Zahlen angezweifelt. Daraufhin ist die Zeitung geschlossen worden. Frage an unsere Iran-Korrespondentin Karin Senz, was steckt dahinter?
Also es war so, dass die Zeitung dieses Interview am Sonntag veröffentlicht hat, das sie mit diesem Epidemiologen geführt hat. Und er hat halt kritisiert, dass die Gründe für die Manipulation der Zahlen politisch und sicherheitstechnische Hintergründe hätten. Er sagt, dass die eigentlichen Zahlen bis zu 20 Mal höher sind, dass es auch um die Zahl der Todesfälle im Iran geht. Die liege bei angeblich über 40.000 Toten. Im Moment sind es 19.000 Tote, nach den offiziellen Zahlen zumindest. Und er sagt auch, und das ist ein Vorwurf, der nicht so ganz neu ist, dass Corona im Iran schon früher ausgebrochen sei, nämlich im Dezember. Ich war selber zu den Parlamentswahlen im Februar dort und da wurde eigentlich das Thema Corona im Iran erst wirklich bekannt, aber es gab auch direkt danach schon mal Vorwürfe, dass eben die Pandemie auch im Iran schon früher ausgebrochen sei und dass man vor allem wegen der Parlamentswahlen das Thema auch erst dann bekannt gegeben hat nach den Parlamentswahlen.
Jetzt hat die Regierung die Zeitung dicht gemacht. Wie begründet sie das?
Sie sagt eben, dass keine Quellen genannt wurden. Also das ist ein Grund, warum warum man die Zeitung geschlossen hat und dass man sich da eben auch auf einen Epidemiologen berufen hat, der selber sagt, er sei Mitglied im Nationalen Corona-Rat. Das sei aber gar nicht so. Da hat er sich selber auch schon dazu geäußert und sagte, das hätte die Zeitung aus ihm gemacht. Er hätte sich nie so genannt. Also man hat da eben verschiedene Gründe angeführt, aber eine Kritik eben gerade an diesen hohen Zahlen, dass man der Regierung vorwirft, die Zahlen seien gefälscht, das trifft auf nicht so wahnsinnig fruchtbaren Boden.
Kann man denn sagen, wer überhaupt recht hat?
Das ist ganz schwierig, denn es gibt keine offiziellen Zahlen, es gibt nur die offiziellen Corona-Zahlen. Und man hat zwar auch mal von Rouhani gehört, er sagte Mitte Juli, dass 25 Millionen Menschen im Iran infiziert seien. Der Iran hat etwa so viele Bewohner wie Deutschland, nämlich 81 Millionen. Da hat aber dann auch die Behörden haben relativ schnell wieder angefangen, das auch einzufangen und haben gesagt, der Test sei nicht geeignet.
Jetzt war es ja nicht mal die Zeitung selbst, die die offiziellen Corona-Zahlen angezweifelt hat, sondern ein Interviewpartner. Macht die Regierung da keinen Unterschied und rechnet der Zeitung alles zu, was sie zitiert?
Also es ist ja schon mal interessant, wenn man sich die Zeitung auch anguckt. Die heißt zu Deutsch übersetzt Welt der Industrie. Das ist eigentlich eine relativ renommierte Zeitung. Gibt es seit 2004 und hat durchaus einen sehr seriösen Ruf. Sie selber sagt auch, sie hätte diese Fakten gecheckt, sie hätte die Quellen auch überprüft, auch wenn sie die nicht genannt hat. Aber wenn man jetzt in den Iran reinhört, dann heißt es, dass sie da offensichtlich auf Effekthascherei, auf Aufmerksamkeit aus war. Deswegen habe man die eben auch zum diesen Epidemiologen zu einem Mitglied des nationalen Corona-Stabs gemacht und hätte eben die Zahlen so hochgetrieben. Das alles ist ehrlich gesagt sehr, sehr mysteriös.
Wie unabhängig sind denn Medien im Iran und wie offen können sie über die Pandemie berichten?
Also wir müssen wissen, dass im Iran Radio und Fernsehen Teil der Regierung praktisch sind. Sprich, da erfährt man wirklich nur die offiziellen Zahlen und auch die offiziellen Statements. Bei Zeitungen und online sieht es ein bisschen anders aus. Man geht davon aus, dass tatsächlich diese Schließung auch als Signal eben für kritische Stimmen gelten soll. Allerdings, man muss auch sagen, dass die Corona-Maßnahmen, die die Regierung trifft, durchaus kritisiert werden dürfen im Iran. Die rote Linie ist tatsächlich, wenn man sozusagen die Gesamtzahlen anzweifelt und der Regierung da dann Lüge vorwirft.
Gibt es denn Anzeichen, dass die Regierung ihre Kommunikationsstrategie zum Coronavirus ändert, jetzt wo auch neue Zahlen in der Welt sind?
Also diese Zahlen, da wird ja schon gerade von Auslandsmedien, die auf Persisch veröffentlichen, immer wieder mal versucht, daran auch zu zweifeln. Aber das Problem ist einfach, dass die eben auch keine Quellen haben und auch keine Quellen nennen können. Interessant finde ich eher im Moment eine Meldung, die unabhängig von Corona ist, nämlich dass der Kommunikationsminister gefordert hat, dass Twitter endlich komplett freigegeben werden soll. Das ist ja der jüngste Minister im Kabinett von Rouhani und der hat das schon immer wieder sich für freies Internet Internet eingesetzt. Aber er sagt eben auch, also das Twitter-Gesetz ist schon eins der, sage ich mal, abstrusesten, denn Rouhani, Khamenei und andere, Zarif, der Außenminister, alle twittern, nur die Iraner selber dürfen das nicht. Also da scheint sich vielleicht auch was zu tun, aber er forderte schon länger, mal gucken, ob es da noch eine Bewegung geben wird.
Der Iran hat die Tageszeitung Jahan Sanat geschlossen, nachdem darin ein Epidemiologe die offiziellen Corona-Zahlen der Regierung angezweifelt hat. Informationen dazu von unserer Iran-Korrespondentin Karin Senz. Corona wird bis auf Weiteres eher kein Thema im Tatort sein und im Traumschiff, auch nicht in Filmen und Serien, die gerade gedreht werden. Darüber haben wir vor ein paar Wochen schon mal berichtet in Medias Res. Die Begründung von Produzenten: die Zuschauer wollten eben etwas sehen, was sie nicht jeden Tag erleben müssen. Alltagsflucht sozusagen. Das galt aber nicht für Sonderformate, gerade zum Anfang der Krise, die der Spartenkanal ZDF Neo aufgelegt hat. Shows und Serien aus dem Homeoffice, für die keiner der Beteiligten das Haus verlassen musste, wie es in einer der Serien im Abspann hieß. Klaus Deuse über das Erfolgskonzept mit Corona-Sendungen.
Das Verhältnis zwischen Eltern und erwachsenen Kindern war auch schon vor Corona oftmals nicht konfliktfrei. Doch dass ihn seine Tochter nun von der Außenwelt abriegelt, das geht Vater Dieter denn doch zu weit, beklagt er sich per Videochat bei einem Freund.
Du wirst es nicht glauben. Heute ist meine Tochter Merle hier eingezogen und hat mich unter Hausarrest gestellt. Von wegen Risikogruppe, ja. Ich meine, es ist komplett übertrieben. Ich bin topfit. Jetzt sitzt sie die ganze Zeit nebenan im Zimmer, telefoniert mit allen möglichen Leuten und ich bin hier alleine und darf niemand sehen. Kannst du dir vorstellen?
Corona hat die Welt verändert, auch im Fernsehen. Während große Sender auf die Pandemie mit aktuellen Reportagen, Dokumentationen und in zahllosen Talkshows reagierten, entschied sich ZDF Neo für fiktionale Formate wie etwa Liebe jetzt. Vater Dieter und Tochter Merle sitzen in ihren vier Wänden fest, verbunden mit der Außenwelt nur über ihre Computer, Smartphones und dem Fernseher. Insgesamt 5 Unterhaltungsformate mit Corona-Bezug hat ZDF Neo unter strengen Hygienebedingungen entwickelt und produziert. Dabei, sagt Neo-Chefin Nadine Bielke, habe man zu Beginn des Lockdowns gar nicht so genau gewusst, was man überhaupt dazu senden sollte.
Aber dann eigentlich schon nach 1-2 Tagen kamen auch die ersten Formatideen. Und es ist so umgeschwungen, auch in so einen kreative Stimmung zu diesem Thema, auch was Aktuelles zu machen.
Zwischen der Idee und der Ausstrahlung der ersten Folge einer neuen Serie lagen manchmal nur 2 Wochen. Ansonsten können für eine solche Produktion mehrere Monate vergehen. Dabei zugute, räumt Neo-Chefin Bielke ein, kam mit dem Sender, dass viele andere Produktionen aufgrund der Pandemie abgebrochen werden mussten und kreative Köpfe in einer Zwangspause steckten.
Das konnten wir natürlich ein Stück weit auch nutzen, dass die einfach Zeit hatten und zu Hause saßen und Lust hatten, was Neues auf die Beine zu stellen und auch mit ihren Ideen dann zu uns kamen.
Ideen wie etwa für Drinnen im Internet sind alle gleich. Eine Miniserie mit 15 Folgen von jeweils nur rund 10 Minuten, in denen eine Mitdreißigerin namens Charlotte, gespielt von Lavinia Wilson, ihren Alltag in der Zwangsquarantäne zu bewältigen versucht. Dabei wollte sie ihr Leben komplett umkrempeln, sich von ihrem Mann trennen und aus der Werbeagentur aussteigen. In der häuslichen Isolation wuselt Charlotte durchs Netz, wobei ihr die Zuschauer aus der Perspektive ihres Computerscreens folgen und dabei jede noch so blödsinnige Mail mitlesen und Sprachnachrichten mithören können.
Hey Clara, ich bin's. Ich weiß, ich wollte mich nie wieder melden, aber heute ist es gerade einfach echt eine fucking weirde Zeit. Rate mal, wer Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Ich.
Kannst du mir bitte einfach sagen, wie lange es dauert, bis man an Corona stirbt, ja?
In der Mehrzahl der Corona-Produktionen setzte man bei Neo, so Nadine Bilke, bewusst auf komödiantische Formate.
Weil ja Humor gerade in der Krise auch ein Mittel ist, mit der Krise umzugehen.
Für den Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger geht dieses Formatkonzept durchaus auch in Corona-Zeiten auf.
Denn eigentlich guckt man nicht unbedingt fiktionales Fernsehen, um Problemlagen nochmal gespiegelt zu bekommen. Der Witz ist eher, dass die meisten dieser Produktionen eigentlich mehr so in die komödiantische Kurzform reingehen. Da können sie allerdings sehr gut funktionieren, denn Kerngegenstand von allem, was lustig sein will, ist prinzipiell immer Alltag.
Dass man diesen Serien ansehen könnte, unter eingeschränkten Bedingungen realisiert worden zu sein, das sei hinnehmbar, sagt Gerd Hallenberger, weil...
Bei Kurzformen ist der Zuschauer und die Zuschauerin schon lange daran gewöhnt, dass hier auch mal mit ein bisschen weniger Aufwand gearbeitet wird.
Corona-bezogene, einschränkende Alltagsmomente in Unterhaltungsform auf den Bildschirm zu bringen, das ist ZDF Neo durchweg gelungen. Wenn auch nicht immer in überzeugender Manier. In der Miniserie Lehrerin auf Entzug etwa muss sich Grundschullehrerin Tina Färber im Rahmen des ihr auf die Augen gedrückten Modellversuchs Homeschooling in Vollzeit durch dümmliche Dialoge vor ihrem Bildschirm im heimischen Wohnzimmer mit Schülern kämpfen.
Kann ich mal auf Toilette?
Nee, du bleibst jetzt bitte erstmal am Rechner.
Ich kann auch den Rechner mitnehmen.
Selbst für eine komödiantische Überspitzung muss man in Sachen Humor nicht unbedingt den Holzhammer schwingen. Da uns Corona aber noch über längere Zeit begleiten dürfte, bleibt die mediale Aufarbeitung in unterhaltsamer Form nach den Worten von Nadine Bilke weiter ein Thema für ZDF Neo.
Wir denken schon über zweite Staffeln von Drinnen und von Liebe jetzt nach, um auch die gemachten Erfahrungen in der nächste Staffel tragen zu können.
ZDF-Neo-Chefin Nadine Bilke in einem Beitrag von Klaus Deuse über die Corona-Offensive des ZDFs.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Christian Nipowsek vom Holsteinischen Kurier in Neumünster. Und wir beschäftigen uns morgen mit dem Thema Trinkwasserversorgung in der Stadt. Wir setzen auf die Diskussion um den Wasserverbrauch und angesichts der aktuellen Wetterlage auch auf die Hitze, um mal nachzufragen bei dem örtlichen Wasserwerk, ob dann auch in Schleswig-Holstein und speziell in Neumünster Wasserknappheit vielleicht vorherrscht. Das ist aber nicht der Fall zum Glück, weil es in Schleswig-Holstein viele unterirdische Seen gibt und das Trinkwasser dort eigentlich noch reichlich vorhanden ist. Also in Schleswig-Holstein und auch in Neumünster gibt es nicht die Notwendigkeit, Wasser zu sparen, zum Glück bisher. Das ist so das, was wir morgen berichten.
Gestern haben wir über den Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai berichtet, der festgenommen wurde. Viele halten das für politisch motiviert, weil seine Zeitung Apple Daily prodemokratisch ist und kritisch über die chinesische Regierung berichtet. Heute hat die Zeitung eine Rekordauflage verkauft. Statt der üblichen 70.000 waren es 550.000 Exemplare, teilte die Zeitung mit. Die Agentur AFP hat mit ein paar Käufern in Hongkong gesprochen, die teils mehrere Dutzend Ausgaben von Apple Daily gekauft haben, aus Solidarität, wie sie sagen. Nach Lais Festnahme wurden auch massenhaft Aktien seiner Mediengruppe gekauft. Der Aktienwert hat sich fast verzehnfacht. Der Büchermarkt stellt gleich das neue Buch von Friederike Mayröcker vor mit einem nicht ganz eingängigen Titel, der lautet »Da ich morgens und moosgrün Punkt ans Fenster trete«. Mehr dazu gleich ab 16.10 Uhr mit Angela Gutzeit. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.